Ich möchte Leiden vermeiden. Ich habe keine Lust zu leiden, weder körperlich, außer manchmal beim Judo mit Henry, wenn wir uns ordentlich hier die Kante geben, aber ansonsten habe ich keine Lust, körperlich zu leiden, ich habe auch keine Lust, seelisch zu leiden. Diese Woche ist mir bewusst geworden, Leiden zu vermeiden, ist ein Stück weit ein Lebensprinzip von mir. Leiden umgehen, Leiden zur Seite schieben, schauen, wie komme ich durchs Leben, ohne zu leiden. Und ich bin sehr froh, dass die Bibel mir zeigt, wie ich Leiden vermeiden kann. Und dazu habe ich mal drei Plakate aufgestellt und ich habe sie mir vorher abfotografiert, dass ich sie auch noch die Texte parat habe. Dort stehen Sprüche drauf und diese Sprüche stehen in der Bibel und die Sprüche lernen uns, wie wir Leiden vermeiden können. Wie wir vermeiden können, in unangenehme Situationen hineinzukommen. Auf dem rosanen Schild da vorne steht: Freigebige werden immer reicher, der Geizhals spart sich arm. Wer geben kann, der empfängt auch. Wer nur an sich denkt, Sachen zusammenrafft, der wird irgendwann ganz alleine und einsam sein. Keiner hat Lust, mit dem Zeit zu verbringen, der sich am Ende um die Rechnung drückt, der nicht ist bereit, es auch mal jemanden einzuladen. Geiz macht arm. Auf dem blauen Schild steht: Sei bereit. Sei bereit, dich korrigieren zu lassen. Und spitze die Ohren, wenn du etwas lernen kannst. Oh, ich hasse das ja. Ich hatte diese Woche ein Seminar, da ging es darum, ja, wie wir predigen und wie wir lernen können, auch da uns weiterzuentwickeln. Und es war so, wir waren 10 Leute, jeder hat eine Predigt eingespielt und die anderen haben zugeschaut und am Ende kritisiert. Und das ist so ätzend. Das ist schon auch Leiden, muss ich sagen. Und aber es bringt mich weiter. Es bringt mich weiter, wenn ich bereit bin, dass andere auf mein Leben hineinsprechen dürfen. Dann stehe ich nämlich nicht in 20 Jahren dort, wo ich jetzt stehe. Das orangene Plakat. Verrücke nicht die Grenzen deines Grundstücks, die schon deine Vorfahren festgelegt haben. 1 Meter mehr Grundstück fände ich nicht schlecht. Den Stein nachts versetzen, mein Grundstück vergrößern oder vielleicht auf der Arbeit etwas als mein Eigentum ausgeben, was eigentlich der Kollege erarbeitet hat. Eigentum nicht respektieren kommt nicht gut an und fällt letztendlich auf mich zurück. Also, die Bibel sagt nicht: Suche das Leiden. Suche das Leiden, leide körperlich und seelisch, das ist gut, sondern sie zeigt mir vielmehr, wie ich Leiden vermeiden kann. Und wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, macht er das genauso. 3 Jahre Wunder, Wein und Weihrauch. Wunder, große Wunder, die Jesus getan, die Menschenmenge tobte. 5000 Leute werden satt aus ein paar Broten. Kranke werden geheilt. Unglaublich tolle Momente, die Jesus da erlebt. Wasser macht er zu Wein, damit die Party am Laufen bleibt. Und überall, wo er ist, ist so eine göttliche Atmosphäre, die er schafft. Aber es gibt einen Moment im Leben von Jesus, wo Gott ihm zeigt, dass ihm treu zu bleiben heißt, zu leiden. Wenn Gott uns an einen Punkt führt, wo er uns deutlich macht, jetzt bedeutet es, mir treu zu sein. Und das heißt jetzt, zu leiden. Und Gott führt Jesus an diesem Punkt, in einem Garten. So wie hier, wir in einem schönen Park sind, begegnet Gott Jesus in einem Garten. Und Jesus merkt, jetzt geht es zur Sache. Bisher war alles schön und gut. Waren tolle Erlebnisse dabei. Er hat viel bewegt, viel Gutes getan, Menschen, Ungerechtigkeit beendet, Kranke geheilt. Aber jetzt will Gott etwas anderes. Und Jesus sagt: Wenn du diesen Kelch von mir nehmen kannst, diesen bitteren Kelch voller Leid, dann tu es bitte. Jesus hat keine Lust zu leiden. Er hat Angst davor zu leiden. Und er bittet Gott inständig darum, dieses Leid von ihm zu nehmen. Was könnten wir noch alles bewirken? Die Welt verändern. Gott, jetzt sterben? Ist es das, was du von mir willst? Wie viel Gutes könnte ich in den nächsten 30 Jahren noch tun? Das wäre doch viel mehr wert, als jetzt einfach zu sterben. Aber am Ende dieses Gebetes sagt Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Mein Lebensprinzip ist Leiden vermeiden. Aber an diesem Punkt, wenn es darum geht, dass du das von mir wartest, Gott, dann soll dein Wille geschehe und nicht meiner. Petrus schreibt auch etwas zu diesem Thema, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir leiden müssen. Dazu schreibt er etwas im 4. Kapitel. Ich lese die ersten beiden Verse. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Macht euch die Einstellung von Jesus zu eigen. Und was Jesus' Einstellung ist, habe ich gerade erzählt. Wenn es drauf ankommt und wenn ich merke, Gott möchte, dass ich diesen Weg gehe, dann merke ich vielleicht, hey, das will ich gar nicht. Aber ich bin bereit, mich deinem Willen unterzuordnen und deshalb diesen Weg zu gehen. Das ist die Einstellung, die Jesus hat gegenüber seinem Vater im Himmel. Wenn es drauf ankommt, Gott treu sein. Und Petrus fordert uns heraus, als Christen diese Einstellung anzunehmen. Nicht das Leiden zu suchen, sich nicht da hineinzugeben und sich darin zu suhlen, ah, ich armer Christ, ich leide, sondern sein Leben gut zu gestalten. Aber wenn es drauf ankommt, Gott treu sein. Die Rettung der Menschheit wiegt schwerer als mein Lebensmotto, Leiden vermeiden. Ich möchte Gott treu sein. Das sehen wir bei Jesus in dieser schweren Zeit, wo er Angst hat, wo er Blut schwitzt und wo er nicht mehr kann und trotzdem sagt, dein Wille geschehe. Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben, damit die Menschheit gerettet werden kann. Ein weiterer interessanter Ausdruck steht hier in diesem Versen. Mit Sünde gebrochen. Wenn ihr körperliche Schmerzen auf euch nehmt, dann habt ihr mit der Sünde gebrochen. In der Bibel stehen die 10 Gebote. Und die drücken den Willen Gottes aus. Steht noch mehr in der Bibel über den Willen Gottes, aber auch die 10 Gebote drücken das aus. Dort heißt es zum Beispiel, du sollst Vater und Mutter ehren. Heute können wir die Mutter ganz besonders ehren, Muttertag. Ausdrücken, dass sie uns wichtig sind, dass wir schätzen, was sie tun für uns und unsere Kinder. Da steht auch drinne in den 10 Geboten, dass wir Eigentum von anderen achten sollen. Dass wir uns nicht das aneignen sollen, was uns nicht gehört. Und manchmal heißt es, Gottes Willen zu tun, Nachteile zu akzeptieren. Ich könnte das haben. Oh, der hat es da liegen lassen. Ich weiß nicht, manchmal sieht man, oh, da hat jemand was vergessen und ach, er ist schon weg. Und ja, soll ich es liegen lassen oder selber nehmen? Ach, ich nehme es mal, dann geht es nicht verloren. Oder sage, hey, ich bringe es zum Fundbüro, damit er es wiederbekommen kann. Manchmal bedeutet es, Gott treu zu sein, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und ich hätte lieber das andere, aber ich bin bereit dafür, loszulassen. Für Gottes Willen akzeptiere ich Nachteile. Vielleicht wirst du beim Fußballspiel gefoult. Einer grätscht dir mitten rein und denkst, boah, warte mal. Das nächste Mal, wenn der Schiri nicht hinguckt und keiner das mitkriegt, dann kriegst du es wieder. Dann grätsch ich dir mal rein, voll vor Schienbein. Hass Raum geben. Oder sagen, Gott, ich gebe das dir ab. Der hat mir Unrecht getan. Aber ich gebe dieses Recht ab, Vergeltung zu üben. Oder bei der Karriere zu sagen, ich bleibe mir da selbst treu und ich bleibe Gott treu. Und das ist nicht leicht auf der Arbeit, zu sagen, hey, Gott treu sein, auf ihn hören. Manchmal werden wir da versucht, Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Vielleicht müssen wir lügen, vertuschen. oder mit über den Kollegen herziehen. Aber Gottes Willen zu tun heißt auch mal sich zurückzuhalten, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es Nachteile bedeutet. Dann hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Denn oftmals ist das Argument der Sünde, dass wir auch Leiden vermeiden können. Ich muss nicht alles ausleben, was ich fühle. Ich fühle mich zu der Person hingezogen. Ich bin verheiratet. Egal. Das ist doch mein Gefühl. Oder ich bin verliebt und behandle den anderen aber nicht so, wie es sich gehört. Manchmal können Gefühle uns zeigen, wie wir denken und ja, was wir empfinden. Aber sie geben nicht immer gute Ratschläge. Und die Bibel lehrt uns, nicht einfach dem nachzugeben, was wir denken und fühlen, sondern Gottes Wort dem gegenüberzustellen und zu gucken, hey, entspricht das das, was Gott sagen möchte? Oder ist es etwas, was ich gerne hätte, was ich gerne ausleben möchte, wo die Bibel aber sagt, nein, tut das nicht. Dann bedeutet der Verzicht auch ein Stück weit Leiden. Das sind Dinge, die uns bewegen, die mich bewegen, auch im Alltag bewegen. Und für den einen sind es groß, für anderen kleine Dinge. Ich habe in den letzten Wochen einige Abschnitte aus diesem Buch gelesen. Lasst mich eure Stimme sein, von Son Uk Lee. Sie hat 6 Jahre in Nordkoreas Arbeitslagern verbracht. Sie ist keine Christin gewesen, aber sie hat gesehen, wie Christen noch viel mehr leiden müssen als die anderen. Allen geht es schlecht, aber die Christen wurden immerzu gefoltert, gedemütigt, geschlagen und umgebracht. Und wenn sie nur eine Sache sagen würden, wenn sie dem Himmel, Gott sagt man nicht diesem Lager, wenn sie dem Himmel abschwören würden, dann hätte diese schwere Arbeit, diese Folter ein Ende. Und diese Son Uk Lee ist, sie kann sich nicht erklären, wie können die Christen daran festhalten, an diesem einen Wort? Sie könnten es so viel leichter haben. Aber nicht einmal sieht sie einen Christen, der unter dieser Last zusammenbricht und sich Gott abwendet. Und dieses Zeugnis bewegt sie und führt sie zum Glauben. Sie will diesen Gott kennenlernen, für den Menschen bereit sind, so zu leiden. Die Menschen dort haben sich das nicht ausgesucht. Die Christen haben dieses Leid nicht gesucht. Aber sie waren bereit, in diesem Leid Gott treu zu sein und zu sagen, lieber sterbe ich, als dass ich mich von dir lossage. Jesus ist nicht nur ihr Freund. Jesus ist nicht nur ihr Glücksbringer. Wir haben eben gute Sachen über Jesus gesungen. Aber Jesus ist mehr als das. Jesus ist der Herr im Leben dieser Christen. Und das ist das Problem. Es gibt einen Herrn in diesem Land, einen Machthaber, der an oberster Stelle stehen möchte. Aber an dieser obersten Stelle steht die Christen Jesus Christus. Und sie können sie nicht absagen. Sie könnten vielleicht ihren Glücksbringer eintauschen, zur Seite legen. Aber sie schaffen es nicht, einen anderen diesen Platz zu geben, der nur Jesus Christus gebührt. Wir können für diese Menschen beten. Und ich möchte auch jetzt gerade das tun, bevor ich zum nächsten Punkt übergehe. Gott, danke, dass wir dieses Privileg haben, hier Gottesdienst zu feiern, in aller Öffentlichkeit dich zu bekennen. Was für ein großes Vorrecht. Und Gott, wir denken an die Menschen, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen, die nicht öffentlich Gottesdienst feiern können, die sterben müssen, weil sie sich zu dir bekennen. Bitte, hab Erbarmen mit ihnen. Bitte, schenk Rettung und gib ihnen Kraft, an dir festzuhalten. Amen. Was habe ich in meinem Leben? Wo sind meine Punkte? Woran muss ich wachsen, weiterkommen? Das sind harte Dinge, die dort geschehen. Aber auch ich möchte meinen Glauben dort stehen, wo Gott mich hingestellt hat. Als ich 17 Jahre alt war, war ich nicht besonders beliebt in der Schule. Ich gehörte nicht zu den Coolen. Ich habe kein Interesse am Zocken gehabt, also Computerspiele waren mir nicht meins gewesen. Und ich war auch nicht der Partygänger, Feierer, der mit allen mitgesoffen hat. Jetzt nicht unbedingt, weil ich Christ war, sondern ich fand es einfach langweilig. Und außerdem war ich noch, oder bin ich noch, schüchtern. Und das war nicht leicht. Es war keine leichte Schulzeit für mich. Und dann gab es irgendwann die berüchtigte Abschlussfeier. 10. Klasse, Realschule, Abschlussparty. Meine Mutter sagt noch zu mir, du machst ja keinen Unsinn. Und ich gehe einfach dorthin. Und vor 12 habe ich totalen Filmriss und nichts geht mehr. Meine Eltern müssen mich abholen. Und ja, am nächsten Morgen weiß ich nicht mehr viel von dem Abend. Warum erzähle ich euch das? Als ich dann 2 Tage später, Montag, in die Schule da kam, war ich auf einmal der Held. Ich war cool. Ich war dabei. Ich hatte eine Schramme an der Seite, weil ich auf dem Asphalt gerutscht bin. Und das war auf einmal nicht mehr eine Schande, sondern ein Trophäe. Ich gehörte dazu. Ich war endlich Teil von dem Ganzen hier. Und das war eine Erfahrung, die mich geprägt hat. Und so folgten noch einige andere Abstürze, bis zu dem Abend, wo ich auf dem Stadtfest mir die Kante gegeben habe, Samstagabend, der letzte auf dem Stadtfest und am nächsten Sonntag auf der Bühne Theater gespielt im Gottesdienst. Und ich habe gemerkt, das geht nicht zusammen. Das kriegst du nicht vereint. Das geht mal eine Zeit lang nebeneinander her. Aber als es so aufeinander traf, habe ich gedacht, beides geht nicht. Ich kann nicht Jesus als Herrn in meinem Leben haben und ihn verkünden, von ihm reden und so leben. Das kriege ich nicht zusammen. Und so musste ich lernen, Dinge aufzugeben. Und diese Erfahrung, ja, ich bin jetzt beliebt, aber der Weg dahin ist nicht der richtige, wieder einen Schritt zurückzugehen. Zu dieser Erfahrung schreibt Petrus auch einige gute Worte. Ich lese weiter ab Vers 3. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifung gehörten dazu. Das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und die Toten. Im Prinzip habe ich es andersrum gemacht. Erst ausgegrenzt, dann gesoffen und auf einmal mittendrin. Petrus schreibt hier über die Christen, dass sie nicht mehr mitmachen, dass sie auf einmal weltfremd sind. Und das stößt sauer auf. Es ist nicht so, dass die Menschen zum Glauben kommen, Jesus Christus annehmen und dann so weitermachen wie bisher und sagen, ja, aber in Gottes Gnade ist mir alles vergeben. Ich kann hier mit euch feiern und die Sau rauslassen. Egal, Gott hat mir alles vergeben. Das passiert da nicht. Die Christen merken, so wie ich damals, so kann ich nicht weiterlesen. Ich kann nicht weiter in den Götzentempel gehen und da am Grillfest teilnehmen, auch wenn das gesellschaftlich total hip ist. Und ich kann nicht einfach meinen Begierden freien Lauf lassen, sondern ich muss sie Gott, Jesus Christus, unterordnen. Und das stößt auf. Das ist unbeliebt. Das macht unbeliebt. Die Christen werden verachtet für dieses Fremdsein. Auf einmal sind sie uncool, nicht mehr so dabei wie vorher. Sie wundern sich. Und hier steht ein interessantes Wort. Dort steht Xenizo und das kommt vom Fremdsein. Also die Menschen, die da weiterfeiern, die befremdet das, dass die Christen nicht mehr mitmachen. Die Christen entfremden sich, weil das, was vorher normal und gewohnt und schön war, auf einmal nicht mehr zu ihrem Lebensstil mit Jesus Christus passt. Und die anderen reagieren darauf, dass sie befremdet sind. Hey, was ist mit euch denn los? Wieso macht ihr nicht mehr mit? Hey, hier ist eine Party, sei dabei. Du warst doch sonst mal der Partyhengst hier. Was ist los? Warum bist du auf einmal raus? Warum geht das nicht mehr? Ach, du glaubst an Gott? Ja, tun wir doch auch, kein Problem. Komm doch mit. Und wieder haben wir hier dieses, für die anderen geht's, aber für die Christen nicht. Sie können nicht noch einen Gott haben. Sie kennen nur Jesus Christus, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und sie können nicht mit den anderen in ihrem Götzentempel zusammensitzen. Das fällt auf. Das macht uncool. Und ich weiß nicht, wenn du Christ bist, ob du auch diese Erfahrung gemacht hast. Auf einmal bist du nicht mehr so hip. Und auf einmal fällt es schwer. Vielleicht zeigt jemand ein komisches Video und sagst, hey, ich will es gar nicht sehen. Hä, was ist das denn? Sei doch nicht so prüde. Können wir als Christen auch komische Videos verschicken und sagen, hey, was ist denn los mit dir? Mach doch mit. Wenn Christus der Herr in deinem Leben ist, dann kann es sein, dass Dinge, die früher völlig okay waren, auf einmal nicht mehr zusammenpassen mit dem, was du als Christ lebst. Weltfremd. Menschen sind befremdet davon, wie Christen leben, wie sie sich verhalten, wie sie auf einmal anders sind. Und sie honorieren das nicht mit, oh, das ist ja toll, sondern mit Verachtung. Vor 3 Wochen habe ich das Thema gepredigt, fremd und geliebt. Gott liebt diese Welt, er kommt in diese Welt hinein, Jesus Christus wird er Mensch und gibt sich hin. Retterliebe, Barmherzigkeit, Annahme eines Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingibt. Und hier haben wir so etwas wie fremd und verachtet. Die Christen sind fremd in ihrem Leben und die, die vorher Freunde waren, verachten sie dafür. Das muss nicht immer so sein. Ich habe Freunde, die Gott nicht kennen und die, mit denen ich eine gute Beziehung habe. Aber wenn es darauf ankommt, werde ich nicht zu ihnen, sondern zu Jesus Christus stehen. Und das kann zum Bruch führen. Christen werden verachtet. In Korea, Nordkorea, werden Christen verfolgt, gedemütigt. Und trotzdem schreibt Petrus hier, die Menschen werden sich vor Gott verantworten müssen, der Gericht halten wird über die Lebenden und die Toten. Petrus ruft nicht auf, es den anderen heimzuzahlen, ihnen es zurückzugeben, ihnen reinzugrätschen, ihnen zu faulen, wenn der andere nicht hinguckt, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt, dass er diese Welt in der Hand hält und dass sein die Rache ist und nicht mein. Erste Petrus 4, Vers 6, lese weiter. Deswegen war es nämlich nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Es war nicht umsonst, dass die Menschen das Evangelium gehört haben, dass sie das angenommen haben, dass sie bereit waren, Verachtung auf sich zu nehmen, zu leiden für Gottes Willen. Denn mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Christen sind gestorben, aber das war noch nicht alles. Das Evangelium trägt durch den Tod hindurch. Adam und Eva haben sich Gott abgewendet, sich gegen ihn entschieden. Die Folge ist der Tod. Aber in diesem Urteil Gottes, im direkten Anschluss, gibt es auch eine Hoffnung, eine Gnade. Und die ist, dass Adam und Eva Nachkommen haben werden. Die Botschaft des Lebens. Jedes Kind ist ein Zeichen der Gnade Gottes, dass das Leben weiter bestehen darf. Menschen wenden sich von Gott ab, aber Gott geht ihnen nach. Das zeigt uns die Bibel, dass Gott die Menschen nicht alleine lässt, dass er sich in diese Welt hineingibt, dass Jesus Christus, unser Retter, Mensch wird und bereit ist, diesen Kelch, diesen bitteren Kelch, dieses Leiden anzunehmen, damit du Leben hast. Jesus war bereit, für dich zu leiden. Jesus macht möglich, dass der Tod diesen Schrecken, diese Macht verliert. Und hier steht, auch Christen werden noch sterben. Und das ist traurig und schrecklich, wie es für alle Menschen schrecklich ist, zu sterben. Dieses Urteil trifft uns, aber diese Macht hat der Tod nicht mehr. Diese Macht hat Jesus am Kreuz besiegt. Wir dürfen wissen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass Gott neues Leben schenkt. Leben im Geist. Leben durch den Heiligen Geist. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und Leben über den Tod hinaus. Das Urteil hat seine Macht verloren. Sein Schrecken ist gebrochen. Die Sprüche helfen, Leiden zu vermeiden. Und ich weiß nicht, ob du jung oder alt bist, stark oder schwach, aber lies das mal. Lies dir mal ein paar Sprüche durch und guck mal, hey, was kann ich daraus für mein Leben lernen? Und du wirst lernen, viele Dinge zu umgehen, die dir Leiden bringen. Aber es gibt da einen Haken. Die Sprüche helfen nicht über den Tod hinaus. Dafür brauchst du Jesus. In diesem Leben Leiden vermeiden, liest die Sprüche eine super Lektüre. Wenn du mehr als dieses Leben bestehen willst, brauchst du Jesus Christus. Wenn du darüber hinaus Heil, Rettung suchst, dann brauchst du Jesus Christus, dann genügen die Sprüche nicht. Jesus war bereit, für dich zu leiden, diesen Kelch zu trinken, und er kennt dich beim Namen. Und er sagt, ich bin bereit für Inga, für Peter, für Micha, für Marika, für Gerd. Und er kennt deinen Namen. Er war bereit, für dich zu leiden. Du warst es ihm wert, dieses Leid auf sich zu nehmen, diesen eingeschlagenen Pfad zu unterbrechen, zu sagen, ich will selbst Leiden vermeiden. Aber um Gottes Willen werde ich Leiden auf mich nehmen und für dich mein Leben hingeben. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium, das ist es, warum sich lohnt, Christ zu sein, auch wenn es bedeutet, leiden zu müssen, Nachteile in Kauf zu nehmen, verachtet zu werden und, wie wir es in Nordkorea gesehen haben, besonders gedemütigt zu werden. Weil es um mehr geht als um das Leben in dieser Welt. Gott hat für dich gelitten. Lass das mal in dich wirken. Gott hat für dich gelitten, weil du es ihm wert bist, weil er dich unendlich lieb hat, war er bereit, den Himmel zu verlassen, diese Welt zu kommen und sich für dich hinzugeben. Das ist das Evangelium, das ist es, warum es sich lohnt, an Christus dran zu bleiben, ihn zum Herrn und zum Leben zu machen. Ich fasse zusammen. Wenn du Leiden vermeiden willst, lies die Sprüche. Und egal, ob du Christ bist oder nicht Christ oder am Suchen bist, das ist eine gute Lektüre, die hilft dir weiter. Hilft allen Menschen. Und für die Christen möchte ich sagen, wir sind aufgefordert, uns Menschen zuzuwenden, diese Welt zu lieben, wie Gott sie liebt. Wir schulden es der Welt. Wir schulden der Welt Liebe. Fremd ist uns diese Welt und doch geliebt. Menschen zuwenden, aber dort, wo es drauf ankommt, auch von ihrem Verhalten abwenden. Und das kann dazu führen, dass wir als fremd wahrgenommen werden, als Christen und verachtet werden. Und dennoch, wir schulden es der Welt, fremd zu sein. Wir schulden es, einen Unterschied zu machen, anzuecken, einen Kontrast zu setzen zu dem, was aktuell gerade angesagt ist. Aber vor allen Dingen schulden wir der Welt Liebe. Fremd und geliebt. Diese Welt lieben heißt, die Menschen zu lieben. Aber auch mal fremd zu sein, bedeutet, sich auch anders zu verhalten, damit Menschen aufmerksam werden darauf, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Wir können Jesus nahe sein im Leiden. Wenn wir leiden, erleben wir das, was Jesus erlebt hat. Er wurde verachtet und gekreuzigt, weil er weltfremd war. Weil das, wie er lebte, nicht in die Zeit passte. Die Menschen haben es nicht ertragen, diese Fremdheit Jesu. Und sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Dort, wo wir verachtet werden, weil wir zu Jesus stehen, können wir Jesus nahe sein. Weil wir nicht nur darum wissen, was er für uns getan hat, sondern mitfühlen können, erleben können, was es bedeutet, ausgestoßen zu sein, weil wir Gott treu sind. Das ist nicht nur traurig, das ist nicht nur hart, das ist auch eine Möglichkeit, Jesus zu erleben. Nicht nur im Lobpreis die Hände zu heben, sagen, oh, berühre mich, eine tolle Emotion hervorzurufen, sondern auch im Leiden bereit zu sein, Herr Jesus, das hast du erlebt und ich bin bereit, das mit dir auch zu erleben. Durchgetragen von dir, dem Gott, der bereit war, für mich zu leiden. Von wie vielen Menschen kannst du das sagen, dass sie bereit sind, für dich zu leiden? Und wenn du keinen kennst, darfst du sagen, Jesus war bereit, für dich zu leiden. Ich möchte dich einladen, diesen Jesus Christus anzunehmen. Und vielleicht sagst du, boah, das ist hart, was hier steht, das macht mir Angst. Und dennoch lohnt es sich, weil es um mehr geht, als ein gutes Leben hier auf der Erde zu führen. Gott bereichert mein Leben. Gott trägt mich durch die Krisen hindurch. Und er schenkt mir ewiges Leben. Ich halte an Gott fest, weil er bereit war, für mich alles hinzugeben. Und Gott ist bereit, für dich alles zu geben. Er lädt dich ein, Ja zu sagen zu ihm. Ihn nicht nur als Glücksbringer zu nutzen, als nette Figur in deinem Leben, sondern auch als Herrn, der an oberster Stelle steht. Marika hat moderiert, werden nachher im Bereich der Baumstämme sein. Du kannst zu uns kommen, du kannst sagen, hey, ich möchte das festmachen. Ich möchte mich an Jesus festklammern und ihm mein Leben geben. Du kannst für dich beten lassen, wenn du gerade eine schwierige Situation hast. Wir bringen das zusammen mit dir vor Gott. Wir sprechen dir seinen Zuspruch zu. Zum Abschluss möchte ich das Vaterunser beten. Und das ist ein gefährliches Gebet, denn da drin heißt es, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das heißt, ich bin bereit, auch den bitteren Kelch, den du mir reichst, zu trinken. Denn das, was du möchtest, ist mir wichtiger als mein Lebensprinzip Leiden vermeiden. Ich weiß nicht, ob du schon mal als Vaterunser gebetet hast. Es ist ein gefährliches Gebet. Gott wird dich ernst nehmen. Aber wenn du es ernst meinst, dann bete mit mir gemeinsam dieses Gebet. Dein Wille geschehe, Gott. Nicht mein Wille, nicht das, was mir Leiden erspart, sondern das, was du möchtest. Weil ich davon überzeugt bin, dass du viel weiter und größer siehst, als ich es gesehen habe. Wir beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.